Wir sind mitten in der Serie über die Freudenbotschaften im Markus-Evangelium. Wir haben bereits 8 Predigten zu diesem Thema gehört, 8-mal Freudenbotschaften. Und heute habe ich auch wieder den Titel Freudenbotschaften gewählt. Ziemlich langweilig, könnte man meinen. Aber ich habe mir mal überlegt, Freudenbotschaften, haben wir uns mal Gedanken gemacht, was das überhaupt ist? Was ist eine Freudenbotschaft? Oder konkret gesagt, was ist für dich eine Freudenbotschaft? Ich habe das letzte Woche so stark gemerkt, was eine Freudenbotschaft ausmacht, dass es so auf die Situation drauf ankommt, in der wir gerade drin sind. Lydia hat mir da erzählt, letzten Sonntag, dass sie sich so auf ihre Operation freut. Und ich dachte einfach, hallo, was geht? Ich musste leer schlucken, auf eine Operation sich freuen. Ich hatte noch nie eine Operation. Ich musste noch nie eine haben. Ich bin sehr froh darum. Aber Lydia, die hat solche Schmerzen schon lange im Knie. Und da freut sie sich, dass endlich mal etwas geht. Endlich tut sich mal was. Und die hat mich so angestrahlt, dass sie mir das gesagt hat. Da musste ich sagen, doch, das ist für Lydia eine wahre Freudenbotschaft. Und bevor wir in einen Bibeltext einsteigen, möchte ich dich fragen oder dir die Aufgabe geben, sprich mit deinem Nachbar darüber, was war deine freudigste Freudenbotschaft, die du in dieser Woche gehört hast. Ich gebe euch kurz Zeit. Einige von euch sind schon fertig mit Austauschen. Ihr werdet nach dem Gottesdienst noch mehr Zeit dafür haben, wie immer bei der Cafeteria. Aber ich schulde euch natürlich jetzt auch noch meine Freudenbotschaft. Meine Mutter schaut mich schon groß an. Sie hat irgendwo meine Notizen herumliegen sehen und dachte einfach so, das kannst du nicht bringen. Und ich bringe jetzt tatsächlich eine andere Botschaft, die ich gestern noch mitbekommen habe und die mich sehr gefreut hat. Da ist eine Kollegin, die in der Lehre ist zur Kleinkindererzieherin oder Fachfrau Betreuung, Fachrichtung Kind oder wie das auch immer heißt. Und die hat es echt schwer. Sie ist in einem Team, in dem sie sich von der Chefin nicht wirklich ernst genommen fühlt. Und ich wusste schon länger, dass sie da Schwierigkeiten hatte und hat mir immer wieder erzählt, wie es ihr geht. Und gestern habe ich sie wieder gesehen, nach einer längeren Zeit. Und da konnte sie endlich sagen, ey, es geht mir gut in meiner Lehrstelle. Es kam da eine neue Person in den Betrieb und die ist jetzt, glaube ich, für sie verantwortlich oder irgendwie einfach arbeitet nahe mit ihr zusammen. Und diese Person hat das Klima in der Krippe so verändert, dass sie jetzt einfach sagen kann, doch, die Lehrstelle, die läuft ziemlich gut. Ich fühle mich ernst genommen, ich fühle mich abgeholt, ich habe das Gefühl, ich bin in einem guten Umfeld. Und als sie mir das erzählt hat, hat sie so gestrahlt und einfach, es ist so, endlich geht mal etwas gut bei ihr. Und das hat mich echt gefreut. Das war so die Freudenbotschaft, die ich in dieser Woche gehört habe und die mich irrsinnig gefreut hat. Nun möchten wir in einen Text einsteigen und in diesem Text habe ich 4 Freudenbotschaften gefunden. Wir möchten Schritt für Schritt durch diesen Text durchgehen und es ist gut möglich, dass du noch mehr Freudenbotschaften findest. Aber ich habe einfach mal 4 gefunden und ich mache das da auch noch bildlich fest. Viermal ein leerer Raum, um 4 Freudenbotschaften zu platzieren. Der Text, der steht im Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 32 bis 34. Ihr habt den alle im Keep-It drinnen abgedruckt, ausgeschrieben. Also wer das mitverfolgen will, soll das doch im Keep-It am besten machen, kannst auch gleich deine Notizen reinschreiben. Zuerst möchten wir den einfach mal zusammen lesen, damit wir einen Überblick haben über den Text. Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Jesus ging voran. Unruhe hatte die Jünger ergriffen und auch die anderen, die mitgingen, hatten Angst. Er nahm die 12 noch einmal beiseite und kündigte ihnen an, was mit ihm geschehen werde. Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, sagte er. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Doch 3 Tage danach wird er auferstehen. Das ist der Text, den wir heute Schritt für Schritt durchgehen werden, und wir fangen jetzt nochmals oben an mit dem ersten Satz. Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, Jesus ging voran. Ich weiß nicht, wer von euch hier gerade schon eine Freudenbotschaft entdeckt. Ich habe bei der Auseinandersetzung mit diesem Text habe ich gemerkt, doch, da steckt eine Freudenbotschaft drinnen. Und ich weiß, den Text, der ähnelt sehr dem Text, den wir letzte Woche durchgenommen haben und dem Text, den wir vor 2 Wochen durchgenommen haben, weil es geht immer um das Gleiche, dass Jesus ankündigt, was kommen wird. Aber trotzdem möchten wir diesen Text jetzt einfach ganz separat anschauen und schauen, wo ist da Freudenbotschaft drin. Aber damit wir diesen ersten Satz verstehen, müssen wir natürlich kurz ein bisschen Hintergrundwissen haben. Ich möchte euch kurz erklären, in welcher Situation dass wir da drin sind. Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Sie, das waren einerseits die Jünger von Jesus, die schon viele Zeit mit ihm verbracht haben, die ihm nahe standen, denen er schon viel anvertraut hatte, die mitbekommen haben, was er alles getan hat. Jesus war natürlich auch dabei, respektive er ging voran. Aber da waren auch noch ganz viele andere Leute mit dabei, die einfach fasziniert waren von dem, was Jesus tat. Die gehörten nicht so zu seinem engsten Kreis, aber die wollten auch sehen, was als nächstes kommt. Jesus hat schon viel geheilt, er hat gepredigt, er hat Wunder getan, Dämonen ausgetrieben, und das war einfach faszinierend. Und die Leute, die wollten wissen, was geschieht als nächstes, und sind ihm hinten nachgegangen. Viele dieser Leute haben wohl auch gemerkt, dass dieser Jesus nicht einfach ein ganz normaler Mensch war, ein ganz normaler Mann, sondern sie haben gemerkt, da ist etwas Göttliches an dem. Da ist irgendetwas, da geht ein Friede von dem aus, da geht eine Liebe von dem aus. Manchmal eckt Jesus auch an bei den Leuten. Sie haben gemerkt, dieser Mann ist von Gott geschickt. Und einige haben wahrscheinlich sogar verstanden, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist, der sich auf die Erde begeben hat, um unter den Menschen zu sein. Dahin in diesem ersten Teil, ja, Freudenbotschaft. Schön, aber ich glaube, in dem zweiten Satzteil, Jesus ging voran, da steckt wirklich eine tiefe Botschaft drin. Eine tiefe Freude, die wir auch für uns nehmen dürfen. Als Symbol für das Vorangehen möchte ich Fußspuren zeichnen. Ich hoffe, ich bringe die hin. Ich habe da etwas geübt, aber man weiß nie, wie das dann kommt. Ihr erkennt es als Fußspuren, wenn ich es euch erzähle, dass es so ist. Daher passt das schon. Jesus geht voran. Wenn wir irgendwo dort durchgehen, wo Jesus durchgegangen ist, dann können wir in seinen Fußspuren laufen. Und jeder, der schon mal im Tiefschnee unterwegs war, weiß genau, was das bedeutet. Das Gehen ist viel weniger anstrengend, wenn da schon jemand vor einem hingegangen ist. Es zeigt uns auch, wo wir hingehen sollen. Immer dort, wo wir Jesus nachfolgen, dort ist der Weg für uns gut, dort ist der Weg für uns richtig, dort haben wir Orientierung. Und wenn Jesus vorangeht, dann muss auch jemand hinten nachgehen. Und dieser Wunsch, den hat Gott an uns, dass wir Jesus nachfolgen, in dem Schritt, wo er also uns als nächstes zeigt, wo er uns als nächstes vorangeht. Ich möchte euch kurz 2 kleine Beispiele nennen, die mir einfach aus dem Alltag in den Sinn gekommen sind, wo es um Nachfolgen und Vorangehen geht oder eben auch nicht. Vor einer Woche hatten wir Royal Ranger. Wir waren da haben alle Kinder in den Bus geladen und in die Autos und sind zu einem Platz gefahren. Und von dort aus wollten wir noch etwas, ein kleines Stück weitergehen. Die Kinder waren ausgestiegen aus dem Bus, aus den Autos. Sie hatten ein paar Sachen genommen, die sie da transportieren sollten. Und wie das halt so ist bei den Kindern, das dauert seine Zeit, bis da alle wirklich draußen sind, bereit sind, mal noch einen Schuh gebunden oder was auch immer. Das dauert seine Zeit. Und die ersten wurden ungeduldig. Eine Gruppe hat sich nicht viel überlegt und dachte einfach, wir gehen jetzt mal. Sind einfach mal losgegangen. hatten dann schnell gemerkt, dass sie eigentlich keine Ahnung hatten, wohin sie gehen. Wir Leiter haben sie dann auch zurückgerufen und haben ihnen dann erklärt, als alle bereit waren, wo wir hingehen. Die Leiter sind vorausgegangen, die Kinder hinternach und alle wussten, wo es durchgeht. Ein kleines Beispiel, vorangehen, nachgehen oder eben auch nicht. Ein zweites Beispiel liegt einige Jahre zurück in meiner Gymnasiumszeit. Wir waren da auf einer Schulreise, einem Ausflug in die Beatushöhlen. Wir sind nach Interlaken gefahren und sind da von Interlaken aus zu den Beatushöhlen gewandert. Wunderschöne Wanderung entlang dem Thunersee, alles toll. Ich bin im Wandern meistens etwas schneller als so der Durchschnitt. Entsprechend war ich bei den Vordersten, auch die Lehrer waren weiter hinten. Und ich und ein paar Kollegen waren einfach schon mal vorausgegangen. Wir wussten Beatushöhlen, wussten, wo das lang geht. Alles klar, wir laufen. Mit der Zeit haben wir gemerkt, dass die anderen ein ziemlich großes Stück weit hinter uns sind. Und schon bald sind wir an den Beatushöhlen angekommen. Haben uns da hingesetzt und gewartet. Und noch mehr gewartet. Und noch mehr gewartet. Und irgendwann dachten wir, irgendwas stimmt nicht. Wir müssen zwar zu den Beatushöhlen, aber die Leute, die sollten nachkommen, die ganze Klasse mit den Lehrern, die waren einfach nicht da. Nach über einer Stunde sind die dann endlich mal gekommen. Und so ein Unterschied kann nicht sein, wenn du einfach normal läufst. Also so schnell waren wir auch nicht. Und wir haben dann herausgefunden, ja, die haben in der Zwischenzeit ein Picknick gemacht. Sie hatten irgendwo einen Rastplatz, den die Lehrer ausgesucht haben, haben sie angesteuert und hatten da ihr Mittagessen gegessen. Wir waren natürlich noch hungrig, weil wir ja gewartet haben für das Picknick, bis die dann auch nachkommen. So geht's, wenn man zu schnell läuft, nicht dem nachläuft, der eigentlich die Sache im Griff hätte. Wir mussten dann unser Sandwich kurz reindrücken, weil die Führung in der Beatushöhle gleich schon losging. Das kann's geben. Wenn wir aber nun in unserem Leben den vorausgehen lässt, der den besseren Durchblick hat, und das hat Gott definitiv, wenn wir dem vorausgehen lassen, dem wir vertrauen können, dann kommt das gut. Und im Alten Testament gibt es eine Stelle, da heißt es, oder da sagt Gott zu einem Menschen, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Also Gott selber, sein Angesicht, will uns vorangehen und das führt uns zur Ruhe. Das führt uns zum Rastplatz, den ich verpasst habe. Und ich glaube, in dieser Sache steckt wirklich tiefe Wahrheit und tiefe Freude auch drin. Wir dürfen Gott nachfolgen, Jesus nachfolgen und das ist eine echte Freudenbotschaft. Wir lesen weiter im Text den nächsten Satz. Unruhe hat die Jünger ergriffen und auch die anderen, die mitgingen, hatten Angst. Auch hier müssen wir kurz wissen, was da los war. Die Jünger, die hatten von Jesus schon zweimal so komische Dinge gehört über das, was noch geschehen wird. Wir haben das in den letzten zwei Predigten durchgenommen und ich möchte euch einfach noch mal kurz diese Worte von Jesus mitgeben. Zweimal hat Jesus schon so etwas gesagt. Das erste Mal sagte er, der Menschensohn muss viel leiden. Er wird von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verurteilt und getötet werden. Aber nach 3 Tagen wird er von den Toten auferstehen. Darüber hat Silas vor 2 Wochen gepredigt. Und vor einer Woche predigte Matthias über diesen Satz. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben werden und sie werden ihn töten. Doch 3 Tage danach, nachdem man ihn getötet hat, wird er auferstehen. Die Jünger konnten diese Sätze von Jesus überhaupt nicht einordnen. Sie merkten schon, irgendwas kommt da mit Verurteilung und Tod. So viel haben sie irgendwie begriffen. Aber was das genau bedeutet, wie das genau aussehen wird, da hatten sie keine Angst und keine Ahnung. Und entsprechend hatten sie Schiss. Sie merkten auch, je näher, dass wir dieser Stadt Jerusalem kamen, desto unruhiger wurden sie. Denn in dieser Stadt, da waren eben genau diese Schriftgelehrten und Priester. Also irgendwie musste das etwas mit Jerusalem zu tun haben, was Jesus da angekündigt haben. Aber wie gesagt, einordnen konnten sie es nicht. Und dass Jesus hat diese zwei Ankündigungen seinen Jüngern gemacht, also nur seinen nächsten 12 Vertrauten. Aber wenn diese 12 Vertrauten, die Jesus ja so gut kannten, schon Angst hatten und unruhig waren, dann ist es ganz normal, dass auch die ganzen anderen Leute diese Angst gespürt haben und entsprechend auch Angst bekommen haben. Die Freudenbotschaft in dieser Situation liegt aus meiner Sicht im nächsten Satz. Da heißt es, er nahm die 12 noch einmal beiseite und kündigt ihnen an, was mit ihm geschehen werde. In dieser Angst, in dieser Unsicherheit, die die Jünger hatten, hat Jesus sie nicht allein gelassen, sondern er nahm sie zu sich, zur Seite, etwas weg von all den anderen Leuten, die auch Angst hatten, nahm seine nächsten Leute zu sich und erklärte ihnen nochmals, was am Abgehen ist, was geschehen wird. Er weihte sie somit in die Pläne Gottes ein, in die Geheimnisse Gottes. Und das will Gott auch immer wieder mit uns tun. Er wünscht sich, dass wir Vertraute von ihm sind und dass er uns in seine Pläne einweihen kann. Auch das ist eine unglaubliche Freudenbotschaft, zu wissen, was Gott, der ja allmächtig ist, allwissend ist, was Gott vorhat mit unserem eigenen Leben, mit den Leuten um uns herum, mit der ganzen Welt, was seine Pläne sind. Auch da will er uns einweihen. Interessanterweise hat Gott mich schon ein paar Mal in ein Geheimnis eingeweiht, mit dem ich eigentlich gar nicht viel anfangen konnte. Er hat mir schon ab und zu gezeigt, dass eine Frau schwanger ist. Keine Ahnung, wieso, dass er mir das gezeigt hat, aber ich merkte einfach plötzlich, ich konnte am Morgen aufwachen und wusste, dies und diese Frau ist schwanger. Es half mir nicht viel in meinem Alltag, aber ich konnte mich dann freuen. Und was Gott gebracht hat, dass er mir das gezeigt hat, weiß ich auch nicht, aber es war irgendein Geheimnis, das Gott mir anvertraut hatte. Natürlich muss ich mit einem solchen Geheimnis gut umgehen. Ich darf nicht einfach zu der Frau hingehen und sagen, gell, du bist schwanger. Das kommt nicht gut, könnt ihr euch vorstellen. Und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt durch das jedes Mal weiß, wenn eine Frau schwanger ist. Aber ich hatte schon Situationen erlebt, da hat er mir einfach dieses kleine Geheimnis zugespickt. Und ich durfte das wissen und durfte mich freuen dran. Und wahrscheinlich hatte Gott auch einfach Freude daran, das mit mir zu teilen. Heute arbeitet Gott, wenn er uns seine Geheimnisse zeigt, nicht mehr so direkt durch Jesus, wie er das da damals mit den Jüngern gemacht hat, als Jesus denen erklärt hat, was kommen wird, sondern er arbeitet mit zwei anderen Mitteln, die aber auch sehr nah mit Jesus gekoppelt sind. Das eine ist die Bibel, da stehen Gottes Geheimnisse, schwarz auf weiß für uns bereit. Und das andere, das ist der Heilige Geist, der uns einerseits die Bibel noch genauer erklärt, überall dort, wo wir nicht rauskommen, und andererseits, eben wie bei diesen Schwangerschaften, spricht Gott einfach durch den Heiligen Geist die Geheimnisse in unser Herz. Im 1. Korintherbrief 2, Vers 10 bis 12, ich zeichne zuerst noch, bevor ich das habe gemerkt, ich habe das Zeichnen vergessen. Für dieses Geheimnis habe ich mir gedacht, wähle ich das Bild eines Schlosses, also eines Schlosses, das einen Schlüssel braucht, nicht ein Königsschloss oder so, und einen Schlüssel. Jesus hat uns den Schlüssel zu seinen Geheimnissen gegeben. Ihr erkennt es. Beim Proben geht es jeweils immer etwas einfacher, interessanterweise. Jesus hat uns da in der Bibel, aber auch in der Führung durch den Heiligen Geist, immer wieder den Schlüssel zu Geheimnissen Gottes anvertraut. Nicht immer für das Ganze, aber zu einzelnen kleinen Stücken, die uns Gott anvertrauen will. Und wie gesagt, im 1. Korintherbrief 2, Vers 12 steht auch etwas darüber. Da steht nämlich, uns hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Es ist also der Heilige Geist, der in uns zeigt, was Gott für Pläne, für Geheimnisse, für Gedanken hat. Auch was Gott für Gedanken über dich hat, über dein Leben. Und wenn wir diesen Heiligen Geist einladen, in uns zu wohnen, wenn wir mit dem unterwegs sind, dann erfahren wir Stück für Stück etwas von diesen Plänen, von diesen Geheimnissen von Gott. Der folgende Abschnitt im Text, der ist echt hart. Das ist so eine Faust aufs Auge. Einfach nicht schön. Aber wir lesen ihn natürlich trotzdem. Wir gehen jetzt hinauf nach Jerusalem, sagte er. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Stellt euch mal die Situation der Jünger vor. Die hatten sowieso schon Angst. Die hatten sowieso schon Unruhe, Panik. Die wussten, irgendetwas kommt. Und endlich nimmt Jesus sie beiseite und erklärt ihnen, was jetzt noch kommen wird. Und sie dachten schon, jetzt erklärt er uns, dass alles gut wird. Und dann sagt er sowas. Er sagt, er, Jesus, der Menschensohn, er verliert die Gewalt über sich selber. Er wird in fremde Gewalt gegeben, in die Gewalt der Priester und Schriftgelehrten. Er wird zum Tod verurteilt. Er wird nachher den Heiden übergeben, denjenigen, die Gott gar nicht kennen, die keine Gottesfurcht haben, die also entsprechend auch nicht die Moral haben, die eigentlich von Gott her gegeben ist. Und diese Heiden, die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Wenn du da in der Situation der Jünger bist, dann bist du nur noch verzweifelt, wenn du das hörst. Das ist das Krasseste, was Jesus dir in dieser Situation sagen kann. Es wird alles so kommen, wie ihr es eigentlich schon befürchtet. Schließlich habe ich es euch ja schon zweimal gesagt. Aber auch hier, in dieser extrem schlimmen Situation, wissen wir aus heutiger Perspektive, dass auch hier eine riesen Freudenbotschaft drin ist. Denn heute wissen wir, was die Jünger damals noch nicht wissen. Wir wissen, wie alles gekommen ist. Wie alles, was Jesus vorausgesagt hat, wie das aufgeht und wie das alles zu einem guten Plan, zu dem guten Plan von Gott gehört. Heute wissen wir auch, was das Motiv hinter all dem war. Hinter der Verurteilung, hinter dem Spott und hinter dem Töten von Jesus. Denn das einzige Motiv, was dahinter ist, das ist Gottes reine, pure Liebe zu jedem von uns. Und wenn wir das vor Augen haben, dann ist das wirklich eine unglaubliche Freudenbotschaft. Es ist nämlich so, dass das, was Jesus da seinen Jüngern voraussagte, das musste Jesus erdulden, weil wir es verdient hatten. Wir haben Schuld auf uns geladen, du und ich, haben Schuld auf uns geladen durch die Gedanken oder die Taten oder auch die Taten, die wir unterlassen haben. Alles das, was nicht Gottes Willen entsprach, da haben wir Schuld auf unserem Leben. Und eigentlich hätten wir verdient, dass das geschieht, dass das mit uns geschieht, was Jesus da vorausgesagt hat, dass mit ihm geschehen wäre. Aber Gottes Liebe drängte Gottes Sohn dazu. Das ist ja immer gekoppelt. Gott und sein Sohn, die sind gekoppelt. Die wissen voneinander. Und die Liebe Gottes, die auch in Jesus drin ist, die drängte Jesus dazu, dass er das alles auf sich selber nimmt. Dass er sich selbst hingibt. Dass er selbst den Tod auf sich nimmt. Zuerst noch den Spott, den Hohn auf sich genommen hat. Und somit, durch das, ist die Freudenbotschaft für uns, dass wir ewiges Leben haben können, wenn wir dieses Leiden von Jesus für uns annehmen. Das ist der größte, ultimativste, krasseste, einzigartigste Liebesbeweis, den Gott uns hier gegeben hat. Und der gilt für jeden von uns. Jesus gab sich hin, um den Tod zu erleiden, den wir verdient hätten. Und natürlich als Symbol nehme ich hier das Kreuz. Denn wir wissen, Jesus ist dann am Kreuz gestorben und hat dort den Tod auf sich genommen, an unserer Stelle. Die Freudenbotschaft, die hier so ein bisschen schön und gleichzeitig auch nicht schön ist, die wird jetzt aber im nächsten Satz noch richtig, richtig schön. Denn es heißt in diesem kleinen letzten Satz, in diesem Abschnitt heißt es ganz einfach: Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Jesus wird auferstehen. Den Jüngern hat Jesus das schon zweimal gesagt, aber die hatten das nicht vor Augen. Und wir werden später sehen, auch in dieser Situation hatten sie das nicht wirklich begriffen, was das heißt. Aber Jesus wird auferstehen und heute wissen wir, Jesus ist auferstanden. Das ist die größte Freudenbotschaft. Das heißt, Jesus, der ist nicht nur gestorben, der hat nicht nur unsere Schuld auf sich geladen, sich selbst hingegeben, sondern er hat den Tod besiegt, er ist wieder lebendig geworden. Der Tod hatte nur kurzfristig Macht über ihn. Letztlich war Jesus der Sieger über den Tod. Ich habe mir lange überlegt, was ich hier für ein Symbol nehmen kann. Auferstehung. Einen Toten will ich nicht zeichnen, kann ich nicht. Muss ich auch noch sagen. Aber was ich zeichnen kann, ist ein Sonnenaufgang. Ein paar Berge. Und rot hier kommt die Sonne durch. Und wir wissen alle, was für eine Macht ein Sonnenaufgang hat. Da ist einfach die Dunkelheit vorbei. Und genau das hat auch Jesus am Kreuz oder mit seiner Auferstehung getan. Er hat den Sieg über den Tod, den Sieg über die Dunkelheit. Und aus dem Licht dieser Auferstehung bekommen alle anderen drei Freudenbotschaften noch viel mehr Gewicht. Denn wenn wir von der Auferstehung her denken, dann verstehen wir, dass das Kreuz, dass der Tod von Jesus wirklich eine gute Botschaft ist. Wenn wir von der Auferstehung her denken, erkennen wir, wie krass das ist, dass Jesus uns in seine Pläne einweiht. Seine Vertrauten sagt er, was er vorhat, und er hat ihnen gesagt, ich werde auferstehen. Und wenn wir von der Auferstehung her denken, dann hat auch das Jesus vorangeht, eine unglaubliche Power. Denn auch wenn wir, oder auch in diesem, im Tod und in der Auferstehung, können wir Jesus auch nachfolgen. Und er geht uns dort voraus. Wir werden sterben, unser Körper wird zerfallen, keine Frage. Aber wir selber, das, was uns ausmacht, das hat ewiges Leben, weil Jesus hier das ewige Leben für uns erkämpft hat, den Tod besiegt hat. Und dadurch schließt sich wirklich dieser Kreis von den vier Freudenbotschaften, die wir in diesem Text haben. Und ich finde das unglaublich überwältigend, was wir in so einem kleinen Text für tiefe Wahrheiten drin haben und auch wie wir mit dem jetzt umgehen können. Ich habe schon angedeutet, die Jünger, die hatten das noch nicht verstanden. Dreimal haben sie es jetzt gehört, aber sie haben es immer noch nicht verstanden, was das bedeutet. Leider. Wir sehen das, dass sie extrem gelitten haben unter diesem Leiden Jesu. Sie waren verzweifelt, sie wussten nicht weiter. Sie waren wieder in ihre alten Lebensmuster zurückgegangen. Aber die Auferstehung, die steht und die haben sie danach dann auch erlebt, wie Jesus wieder zurückkam. Und die Frage ist jetzt gehen wir besser mit dem um als die Jünger. Das ist eine Botschaft, die uns direkt betrifft, die nicht nur die Jünger betrifft, sondern auch uns. Und wie gehen wir damit um? Ich habe mir das überlegt und ich bin auf extrem viele Sachen gekommen, was jetzt für uns der nächste Schritt sein könnte. Und ich möchte euch diese lange Liste geben und ich einfach das erzählen mit der Aufgabe an euch, dass ihr selber für euch filtert, was ist für mich dran. Wahrscheinlich ist 90% von dem, was ich jetzt sage, für euch gar nicht relevant, aber ihr werdet in euren Herzen merken, was für euch relevant ist. Ich habe zu jedem von diesen vier Freudenbotschaften habe ich zwei Schritte mir überlegt, was jetzt unser nächster Auftrag ist, wenn wir das gehört haben. Zuerst, Jesus geht voran. Entscheide dich, ihm zu folgen, ihm zu vertrauen, auch wenn du Angst hast und unruhig bist. Mache diesen Entscheid auch mit jemandem fest, der selber auch sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen. Geh den nächsten Schritt, Jesus hinterher. Je nach Lebenssituation kann dieser Schritt ganz, ganz verschieden aussehen. Aber sei in diesem Schritt mutig, wage dich aus deiner Komfortzone. Und ich bin überzeugt, dass wenn du merkst, dass ein Schritt dran ist und du einfach noch den letzten Stupfer brauchst, der Ginkgisfüdli, wie man so schön sagt, dann merkst du das, dass es jetzt dran ist. Und dann ist es genau für dich gemeint. Jesus weihte seine Vertrauten in seine Pläne ein. Verbringe Zeit mit Gott, dass auch du immer mehr vertraut wirst mit Gott. Zuerst mit Gott selber. Und dann wird er dir auch seine Pläne zeigen. Das kann in der Stille sein, Bibel lesen, Lobpreis hören oder selber machen, im Gebet. Verbringe Zeit eins zu eins mit Gott. Und weihe wiederum andere in die Pläne Gottes ein. Ich habe euch gesagt, er hat uns das in der Bibel gegeben. Die Pläne in der Bibel, die Gott uns da zeigt, die sind unglaublich. Und wir haben den Auftrag, um das wiederum anderen Leuten weiterzugeben, damit es eben eigentlich gar keine Geheimnisse mehr bleiben. Jesus gibt sich selbst hin. Auch wir können uns selbst hingeben, immer wieder, als Antwort darauf. Wir können uns an andere Leute verschenken, indem wir ihnen dienen. Wir können uns Gott zur Verfügung stellen, uns ihm hingeben. Und einfach das machen, was er uns aufträgt. Unser Leben nach seinem Willen ausrichten. Und das, was ich gesagt habe über dieses Leiden, über den Tod von Jesus, das ist eigentlich nur die Spitze des Eisberges. Du kannst selber noch weiter forschen, was das für dein Leben bedeutet. Zum Beispiel im Römerbrief gibt es eine riesen Abhandlung darüber, was das alles heißen kann. Und zum letzten Punkt, Jesus hat den Tod besiegt. Auch da habe ich zwei kleine Tipps. Suche das Gespräch mit den Leuten, was auch das bedeutet. Jesus hat den Tod besiegt. Ich glaube, das haben wir alle noch nicht ganz begriffen. Also ich zumindest und ich glaube auch Elisabeth und Matthias haben das immer noch nicht begriffen, obwohl sie Pastoren sind. Und natürlich auch feiere das. Feiere Jesus, dass er den Tod besiegt hat. Lobe Gott dafür. Das ist ein unglaubliches Geheimnis. Und mit diesem Liste von möglichen weiteren Schritten möchte ich diese Predigt beenden und euch einfach auf den nächsten Schritt viel Segen wünschen. Und ich glaube, da liegt eine unglaubliche Kraft darin, wenn jeder seinen nächsten Schritt geht.